Ich lese den Text, der uns in dieser Predigtstunde als Leitwort dienen soll, aus dem Lukas-Evangelium im Kapitel 21 und dort Vers 28. Ein bekannter Text, der uns Mut machen kann. Jesus sagte, nachdem er von den vielen Dingen geredet hatte, die auf dieser Welt geschehen sollen, vor seinem Kommen: Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann steht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Das ist das Wort, über das Samuel Polanecki jetzt mit uns sprechen möchte.
Sic transit gloria mundi. Lateinisch: die Welt vergeht und mit ihr ihr Ruhm. Ich möchte euch herzlich begrüßen zu meiner Predigt heute. Ich möchte ein bisschen über Geschehnisse reden, die im Moment am Laufen sind, aber auch über Geschehnisse, die schon lang vergangen sind, weil ich glaube, dass sowohl das eine als auch das andere wichtig sind für die Entscheidungen, die wir im Jetzt und im Heute treffen. Und dieser Titel ist nicht nur spannend, sondern ich finde, er ist auch sehr treffend, weil er einen sehr tiefen geistlichen Grund hat, wenn man das Ewige mit dem Vergänglichen vergleicht. Nun, für Leute, die sich nicht mit globalen Nachrichten befassen, fällt es spätestens bei der Tankstelle auf: irgendetwas hat sich verändert. Irgendetwas muss passiert sein. Etwas Schreckliches. Jemand, der mehr Macht hat als andere, hat diese Macht gegen andere statt für andere eingesetzt. Warum? Darauf möchte ich im ersten Teil meiner Predigt ein bisschen genauer eingehen. Das ist der Nahe Osten, so wie wir ihn heute etwa kennen. Das sind die Länder Irak, Iran, Afghanistan, die so kriegsmäßig mehr berüchtigt sind. Auch hier, der Islam herrscht in größten Teilen vor. Ein bisschen anders sind diese kleinen Staaten, United Arab Emirates, Oman und diese kleineren Staaten, Kuwait, die noch vom britischen Imperialismus anders geformt sind in ihrem Denken. Wer wohnt eigentlich in diesem Land, wo der Krieg im Moment herrscht? Iran. Im Iran wohnen Menschen, die vor ca. 1500 Jahren aus dem Osten, aus dem Bereich Kasachstan, Russland, in dieses Gebiet gewandert sind. Das waren die sogenannten Turkvölker. Und diese Turkvölker, die haben das Persische Reich, also Westrom, dann später Persisches Reich, mehr oder weniger überrollt, weil sie eine militärische Macht darstellten, gegen die weder Westrom noch die Perser etwas ausrichten konnten. Nun, warum das interessant ist, ist, weil die Perser hatten eine Hochkultur. Diese Hochkultur, die erhielt sich durch die Zeit Griechenlands, durch die Zeit Westroms und auch als die Turkvölker kamen. Nun, wenn du eine Kultur hast, wie zum Beispiel die Schweizer Kultur, und ein anderes Land nimmt uns ein und das andere Land findet, eigentlich bin ich hier Sieger, aber ich übernehme diese Kultur, weil die Bildung, weil die Schulen, weil die Gesetze so viel besser sind als eigentlich meine eigenen, macht das schon ein bisschen stolz, oder? Es erfüllt ein bisschen so mit, ja, eigentlich bin ich Verlierer, aber ich glaube, ich bin doch Sieger, weil meine Ideologie, die hat gesiegt. Diese Ideologie hat sich fortgesetzt und später entstand dann das Osmanische Reich aus dem. Das sind jetzt, ich habe keine Karte gefunden, in welcher das volle Ausmaß des Osmanischen Reiches dargestellt werden kann, aber in seiner Höchstzeit kam es hier bis nach Spanien, außer Portugal. das ganze Nordafrika, auch hier weit unten bis in den Süden, gegen Westen, fast bis nach Indien. Also es war ein gigantisches Weltreich, das von den Türken oder den Osmanen regiert wurde. Immer noch unter der Ideologie des ehemaligen Persischen Reiches, das hier im Iran seinen Ursprung hatte. Hier sehen wir eine Karte des wahrscheinlich mächtigsten Reiches der Erde in den vergangenen 300 Jahren. Das ist England, beziehungsweise die Besitztümer der englischen Krone. Es ist unglaublich. Nordamerika, Kanada, die Hälfte Afrikas, Indiens, Australien und auch diese Staaten inklusive des Irak im Nahen Osten waren in englischem Besitz. Über die Hälfte der Weltbevölkerung stand unter dem Einfluss der britischen Krone. Nun, warum ist das heute wichtig? Heute ist das wichtig, weil ein Staat, der vor 200 Jahren noch nicht erwähnenswert war, nämlich die USA, sich durch wirtschaftlichen Handel extrem hochgearbeitet hat. Natürlich auf Kosten anderer Länder, die im Zweiten Weltkrieg verloren haben. So musste England wegen des finanziellen Aufwandes des Zweiten Weltkriegs alles nordamerikanische Land einbüßen, nahezu alles Afrika, Australien, Ozeanien und Indien später dann auch noch. Außer diese Staaten, die hielt es noch bis 1980. 1980 war aber auch die Verwaltung dieser Länder nicht mehr wirklich zu halten. Und deshalb haben sie gesagt, gut, wir überlassen es nicht der Ideologie der anderen Länder, die herum sind. Wir gründen eigene Staaten. Und natürlich klein, weil je kleiner sie sind, desto einfacher sind sie zu managen. Jetzt haben sie aber erlaubt, den Amerikanern dort Stützpunkte aufzubauen, in jedem einzelnen dieser Länder. Wir finden also eigentlich hier eine Trennwand der Ideologie, wenn sie auch nicht oft ersichtlich ist, weil westlich von dieser Meerenge ist die schiitische muslimische Kultur, welche viel strenger ist als die, die links davon ist. Die sind viel toleranter, viel offener, auch viel offener für die Ideologie des Papsttums und einer Zusammenarbeit. Beziehungsweise auch für eine Ideologie, die aus den USA kommt. Nun, was ist hier das Problem? Das Problem liegt dort, die USA machen sehr interessante Bewegungen in den letzten paar Jahren. Sie wollen Kirche und Staat miteinander vereinen. Dieses Gesetz, das es eigentlich zum wirtschaftlichen Aufblühen gebracht hat, wollen sie abschaffen und wollen einen Gottesstaat daraus machen, noch in diesem Jahr. Aber es findet sich ein Pendant, ein Zwilling, nämlich der Iran. Der Iran, circa ein Drittel der Einwohner, verfolgt dieselbe Idee, nur mit ihrem eigenen Glauben. Und das passt nicht. Das passt besonders dann nicht, wenn die gesamte wirtschaftliche Struktur der USA darauf liegt, dass das Öl aus diesem Gebiet hier gefördert wird. Der Dollar wird gegen das Öl aufgemessen. Sie haben keine Goldreserven wie die Schweiz oder andere Länder. Sie haben das Öl, das fließt. Und das muss fließen. Und wenn irgendjemand sagt, nee, das fließt nicht, dann haben Sie ein großes Problem. Weil Sie können das Geld, das in Papierform herumliegt, nicht mehr gegen etwas Bares auszahlen. Jetzt kommt aber noch eine religiöse Idee in das hinein. Nämlich wollen sowohl die Israelis als auch die USA wie auch der Iran eine Lösung, aber nicht eine Lösung, die das Kollektivwohl einschließt, sondern eine Lösung, dass jeder ihren Glauben annehmen muss. Sowohl die Israelis als auch die Iraner. Jetzt muss das zwingend zu einem Konflikt führen, aber dieser Konflikt ist ja nicht einmal wirklich ein Problem, weil es heißt ja in den Prophezeiungen, dass nur durch ein großes Tal von Blut und Tränen das Ziel erreicht werden kann. Also was spielt es für eine Rolle? Je bälder der Krieg anfängt, desto besser. Beide Völker wollen dieses Harmagedon, das wir als Christen kennen, vorbeiführen, auf die eine oder andere Art. Und alle wollen, dass ihre Religion auf der Welt die einzig wahre sein soll, was wir auch von diesem Nationalstolz von beiden Ländern her sehen. Die einen wollen, dass ihre Religion siegt, die anderen wollen, dass ihre Religion siegt. Nun, tangiert uns das. Ja, es tangiert uns. Und zwar nicht nur wegen den Ölpreisen. Die Sperrung der Straße von Hormus, die die meisten jetzt wohl mitbekommen haben, führt zu einer Knappheit. Zu einer Knappheit aus verschiedenen Gründen. Zwar kommt nur ein Fünftel des Erdöls aus diesem Gebiet auf der Welt, aber genau für Europa, die hier mit Kuwait und anderen Ländern einen Deal abgeschlossen haben, die gehen leer aus. Weil sie sind die Verbündeten der USA. Und die Verbündeten der USA werden genauso angegriffen wie die USA selbst. Das heißt, da wird nichts geliefert in diese Richtung. Jetzt, die USA haben vorgesorgt. Sie haben in Venezuela das Regime entsprechend verändert. Sie bekommen alle nötigen Produkte, Gas, Dünger, was auch immer sie brauchen, aus nächster Nähe. Jetzt haben die Europäer gedacht, na gut, wenn das so ist, die USA ist ja unser Verbündeter, dann bestellen wir halt dort. Schiffe sind mit Gas und Dünger abgefahren und plötzlich haben sie einen Kurswechsel gemacht. Statt hierüber sind sie darüber gefahren. An den Mehrzahlenden. Das heißt, Europa ist seit circa eineinhalb Wochen ohne Gas, das nicht aus Russland oder Norwegen kommt. Was das bedeutet, ist, dass die Nebenprodukte von Erdgas, wie zum Beispiel Dünger, sich auch auf uns auswirken. Das bedeutet, dass die Landwirtschaft weniger Dünger austragen kann, dass Europa weniger selbstständig sein kann und wenn dieser Krieg weitergeht, als irgendeinmal auch auf eine gewisse, wie soll man sagen, weniger Produkte im Regal hinauslaufen kann. Nun, viele von uns denken, das haben wir doch schon oft gehört. Diese Kriege hatten wir schon oft. Sie haben schon immer eine Lösung gefunden. Wir haben irgendwie immer eine Lösung gefunden. Und es wird ja schon weitergehen. Ja, die Spritpreise, vielleicht gehen sie noch ein bisschen hoch, aber irgendwann kommen sie doch wieder mal runter. Was, wenn sie vielleicht gar nicht mehr da sind? Es kommt darauf an, was Gott entscheidet. Ob Gott entscheidet, ob diese Dinge ihren Lauf nehmen sollen oder ob er den vier Engeln, die wir in der Offenbarung finden, noch gebietet, wartet noch, wartet kurz. Können wir etwas an dieser Entscheidung verändern? Oder was können wir tun, um uns auf eine mögliche Krise vorzubereiten? Ich will euch mitnehmen in eine bewegende Geschichte, von der ich hoffe, dass sie jeden von uns mitnimmt. Jesus sitzt mit seinen Jüngern im Obergemach. Sie wollen das Passa zusammen feiern. Sie haben die letzten dreieinhalb Jahre zusammen verbracht und sie sind gute Freunde geworden. Sie haben einander kennengelernt. Sie haben einige Schwierigkeiten miteinander ausgestanden, aber etwas haben sie nicht ausgestanden. Wer von ihnen der Größte sein soll? Noch während Jesus dort mit ihnen sitzt am letzten Abendmahl und mit ihnen darüber nachdenken möchte, was gerade passieren will, über seine Leiden, über die nächsten 24 Stunden, haben seine Jünger nichts Besseres zu tun, als darüber nachzudenken, wer wohl der Größere ist. Wie sehr ist das verletzend, wenn du deine besten Freunde statt über deine Zukunft, über deine Leiden nachzudenken, motivieren kannst, siehst, dass sie darüber reden, wer wohl der Größte in einem Reich sein wird, das nie zustande kommen wird. Und niemand will sich rühren, als es offenbar wird, dass ein Diener fehlt, um die Füße zu waschen. Jesus versteht, nichts anderes als persönliche Tat kann das Denken der Jünger verändern. Er steht auf, nimmt sein Obergewand ab, gürtet sich ein Tuch um und wäscht den Füßen, den Jüngern selbst die Füße. Zuerst dem Judas. Er gibt ihm noch eine Chance, sich den Verrat zu überlegen. Er gibt ihm eine Möglichkeit, dass er doch noch seinen Plan verändern möge. Und Judas ist bewegt, stark bewegt, aber er fühlt auch diesen feinen Tadel in dieser Tat und er entscheidet sich, sein Herz zu verschließen. Er wäscht die Füße auch der anderen und sie nehmen das Mahl gemeinsam ein. Jesus ist betrübt und er möchte mit seinen Jüngern über die Dinge reden und er redet tatsächlich auch darüber. Und wir können diese Geschichte in den Kapiteln 13 bis 17 nachlesen im Johannesevangelium. Nach dem Essen gehen sie nach draußen. Die kühle Luft fröstelt alle ein bisschen und sie machen sich auf den Weg zu einem Garten. Alle Jünger kennen den Weg wohl, weil es ist dieser Weg, den Jesus schon so oft gegangen ist, wenn er am Abend müde war und an dem sie sich oft ausruhten, wenn kein Dach da war, um sie zu decken. Er redet mit seinen Jüngern über den Weinstock, dass sie in ihm bleiben sollen, damit sie Frucht tragen, während sie an einem solchen Gewächs vorbeigehen. Aber bald ersterben seine Worte auf zitternden Lippen. Er kann seine Worte nicht mehr weiterführen, denn die Last der Sünde legt sich langsam auf seine Schultern. Er wird niedergedrückt von Sorge und Schmerz. Er braucht Anteilnahme, also nimmt er seine besten drei Freunde mit sich, nahe zu sich in den Garten, wo er hinfällt, um zu beten. Und er ringt dort diesen Kampf, den kein einziger von uns verstehen kann. Nicht ein Kampf mit alleine seiner menschlichen Schwachheit. Nein, in diesem Moment erlaubt Gott, den Satan zu ihm hinzuzutreten und ihn auf ihn einzustürmen und zu sagen, siehst du, nicht mal deine Freunde sind bei dir. Siehst du, sie schlafen alle. Siehst du, kein einziger Mensch wird von dem errettet, was du jetzt tust. Dein Opfer wird für gar nichts gut sein. Ob du danach auferstehst, was mit dir passiert, wer weiß es schon. Vielleicht hast du ja irgendwo gesündigt. Und er ruft ihm herausfordernde Situationen in den Sinn. Und währenddessen er das tut, ist diese Verbindung, die zwischen ihm und Gott sein ganzes Leben lang da war, weg. Er ist ganz auf sich alleine gestellt, ganz im Glauben an Gott den Vater und das, was er tut, dass es erfolgreich sein wird. Der Mensch in ihm will schon lange aufgeben. Doch da erinnert er sich an einen Duft. An einen Duft, den er vor einer Weile selber riechen durfte, ein Duft zum Leben. Maria Magdalena hatte einen ganzen Jahresgehalt darauf, wir sagen verschwendet, um sein Haupt zu salben. Eine Menschenseele, die ihn wirklich liebte und eine Menschenseele, die wirklich zu ihm halten würde. Dieser Gedanke stärkt ihn. Er weiß, auch wenn es nur Maria Magdalena ist, für den er sterben sollte. Er wird es tun. Und Ellen White schreibt, Wäre es um diese Liebestat nicht gewesen, es wäre nicht sicher gewesen, ob Jesus den Kampf bestanden hätte. Er steht auf, geht zu seinen Jüngern, die schlafen. Er weckt sie auf und bittet sie doch wieder mit ihm zu beten. Geht zurück und er spricht dann diese Worte: Herr, so es kann sein, lass diesen Kelch an mir vorüberziehen. Aber er trifft die Entscheidung: nicht mein Wille, dein Wille geschehe. Nach dieser Entscheidung ist er sein Mensch, der Körper, so geschwächt, dass ein Engel zu ihm kommt, ihn in die Arme nimmt und stärkt. Petrus erfährt diese Geschichte später. Und er weiß, als bester Freund von Jesus hätte es seine ehrenvolle Aufgabe sein können, ihn in die Arme zu schließen. Er hätte es sein können, der dem Heiland der Welt Trost gibt. Aber er war nicht da, weil er nicht verstanden hat, warum sein Meister auf diese Welt gekommen ist. Ich möchte ein paar Abschnitte aus dem Leben Jesu vorlesen. Die schreckliche Stunde in Gethsemane ist vorüber. Unser göttlicher Heiland hat den Kelch genommen, um ihn bis zum letzten Tropfen zu leeren. Um des Menschen willen hat er in der Stunde der Versuchung überwunden. In seinem fahlen, blutigen Angesicht prägen sich tiefer Ernst und eiserne Ruhe aus. Zum dritten Male kommt er zu seinen Jüngern und findet sie vom Schlaf übermannt. Kummervoll und teilnahmsvoll schaut er sie an und sagt: Ach, wollt ihr nun schlafen und ruhen? Es ist genug. Die Stunde ist gekommen. Siehe, des Menschensohn wird überantwortet werden in der Sünder Hände. Während er diese Worte spricht, hört er die Schritte der Schar, die ausgezogen war, um ihn zu suchen. Judas an der Spitze, dicht hinter ihm der Hohepriester. Da weckt der Heiland seine Jünger und sagt: Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, der mich verrät, ist nahe. Ruhe und Hoheit liegen auf seinem Gesicht. Ohne Spuren der eben überstandenen Seelenqual geht er seinem Verräter übergeben entgegen. Jesus geht seinen Jüngern voran und fragt: Wen suchet ihr? Sie antworten: Jesum von Nazareth. In dem Moment, wo Jesus erwidert: Ich bin's. Dieselben Worte, die er in seinem Leben schon oftmals wiederholt hat und die er selber gesagt hat, als Mose ihn im Dornbusch angetroffen hat, lässt seine Göttlichkeit noch ein kurzes Mal über ihn kommen. Die Menschen, die ihn erhaschen wollen, werden zurückgeworfen von dem blendenden Licht und von der Ehrfurcht, vor dem Heiligen zu stehen. Dennoch, Christus hätte entrinnen können, wenn er gewollt hätte. Aber er bleibt dort. Und die rauen Gesellen und Soldaten stehen auf, schämen sich eigentlich ihres Rückwurfes, Rückschlages und wollen ihn fesseln. Und er stellt nochmal die Frage: Wen suchet ihr? Und wieder antworten sie: Jesus von Nazareth. Und Jesus erwidert: Ich habe es euch doch gesagt, dass ich es bin. Suchet ihr denn mich, so lasset diese gehen. Damit zeigt er auf seine Jünger. Noch in diesem Moment denkt er nicht an sich selbst, sondern an seine Jünger. Er will nicht, dass sie in Gefahr geraten wegen ihm oder dass sie in irgendeine unangenehme Lage kommen, in der sie sonst schon sind. Judas, der Verräter unseres Heilandes, vergisst seine Rolle nicht. Er tritt dicht an Jesus heran, fasst ihn wie seinen besten Freund bei der Hand und gibt ihm den Verräterkuss. Jesus spricht zu ihm: Mein Freund, warum bist du gekommen? Seine Stimme zitterte vor Wehmut, als er dem Verblendeten sagte, verrätst du des Menschensohn mit einem Kuss? Diese leidvolle Mahnung hätte das Gewissen des Judas wecken und sein verstocktes Herz rühren müssen. Doch Ehre, Treue, selbst menschliches Mitgefühl scheint völlig verloren zu sein. Frech und keck steht er da, ohne Neigung zur Umkehr. Er hat sich der Macht Satans hingegeben, um seine Schandtat auszuüben und will gar nicht widerstehen. Jesus wich vor dem Verräterkuss nicht zurück. Damit gibt er uns ein Beispiel tragender Geduld, einer Liebe und Mitgefühls ohnegleichen. Obgleich die Mörderschar über das Geschehene und Erfahrene überrascht und erschreckt ist, erlangen sie für ihre Sicherheit und Verwegenheit zurück, als Judas kühn den Herrn anrührend sieht, den sie soeben in seiner Herrlichkeit geschaut hatten. Sie legen ihre frevelen Hände an Jesus und wollen die Arme fesseln, die immer nur Liebes und Gutes getan haben. Als die Jünger die rohe Mörderschar hilflos auf dem Boden gesteckt liegen sahen, nahmen sie an, ihr Meister würde sich gewiss gefangen befreien. Dieselbe Macht, die die gemieteten Häscher niedersteckte, hätte sie niederhalten können und Jesus hätte sich ihnen unangetastet entziehen können. Sobald sie aber sehen, dass die Hände dessen, den sie lieben, mit Stricken umwunden werden, sind sie enttäuscht und entrüstet. In heftigem Zorn zieht Petrus das Schwert und schlägt dem Knecht des Hohepriesters sein Ohr ab. Als Jesus sah, was Petrus getan hat, machte sich die Hände frei, die ihm die römischen Soldaten schon hielten, und sagte, lass sie doch so machen. Er rührt das Ohr des Verwundeten an und heilt es in einem Augenblick. Damit gibt er selbst seinen Feinden, die ihm das Leben nehmen müssen, einen unmissverständlichen Beweis seiner Gotteskraft. Und zu Petrus spricht Jesus, stecke dein Schwert an seinen Ort. Denn wer das Schwert nimmt, der wird auch durch das Schwert umkommen. Oder meinst du nicht, ich könnte meinen Vater bitten, 10 Legionen Engel hinzuzuschicken? Wie würde aber die Schrift erfüllt werden? Denn es muss so geschehen. Soll ich den Kelch nicht trinken, den mir mein Vater gegeben hat? Zum Hohepriester aber und zu den Obersten des Tempels, die sich den Häschern angeschlossen hatten, sagt er, ihr seid ausgegangen, wie Mörder mit Schwertern und mit Stangen mich zu fangen. Ich bin täglich bei euch im Tempel gewesen und habe gelehrt und ich habe mich nicht begriffen, aber dass die Schrift erfüllt werde. Als nun die Jünger erkannten, dass Jesus sich nicht von seinen Feinden befreite, sondern sich gefangen nehmen ließ, wandten sie sich von ihm und flohen. Sie ließen ihren Meister allein. Christus hatte vorausgesehen, dass dies passieren würde, denn er hat gesagt, ehe es geschah, siehe, es kommt die Stunde und ist schon gekommen, dass ihr zerstreut werdet, ein jeglicher in das Seine und mich allein lasst. Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist mit mir. Der Erlöser der Welt wurde eilends vor einen irdischen Gerichtshof geführt, um dort von sündigen Menschen verhöhnt und verurteilt zu werden. Dort ist der herrliche Sohn Gottes um unsere Missetat willen verwundet, um unsere Wille zerschlagen worden. Er trug Hohn, Spott, die schimpflichste Behandlung, bis seine Gestalt hässlicher war denn anderer Leute und sein Ansehen als das der Menschenkinder. Wer kann die Liebe begreifen, die sich hier bekundet? Mit Verwunderung und Kummer schauten die Engelscharen auf den, der einst Himmelsmajestät war, mit der Krone der Herrlichkeit auf dem Haupte, nun Dornen gekrönt, ein blutiges Opfer, der Wut einer rasenden, dämonenbesessenen Menge preisgegeben. Siehe da, den geduldigen Leider, auf seinem Haupte die Dornenkrone, sein Herzblut fließt aus vielen Wunden und all das wegen der Sünde. Nichts als ewige Erlöserliebe, die uns immer ein Geheimnis bleiben wird, kann Christus bewogen haben, Ehre und Herrlichkeit des Himmels zu verlassen um in eine sündige Welt zu kommen, verachtet, verschmäht, verstoßen zu werden von denen er gekommen war, um sie zu retten. Seine geringe Geburt und sein demütiges Leben werden von gefühllosen Elenden verhöhnt. Über seinen Anspruch, Gottes Sohn zu sein, lachen die Hohepriester und Ältesten, machen gemeine Witze, beleidigende Spottreden gehen von Mund zu Mund. Satan hat die Sinne seiner Sklaven vollkommen in der Gewalt. Um sie wirksamer auszubeuten, beginnt er bei Priestern und Ältesten und sät in ihre Herzen religiöse Verfolgungswut. Derselbe fanatische Geist regiert sie, der die niedrigsten, jämmerlichsten Wichte ergriffen hat. Eine verderbliche Übereinstimmung besteht in aller Denken und Fühlen von den heuchlerischen Priestern bis hinunter zum Auswurf. In ihrem ganzen Leben konnten sie sich nie einig werden, außer in diesem Punkt. Christus muss sterben. Aber wie es in Jesaja 53, Vers 7 steht, da er gestraft und gemartert ward, tat er seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Israel hatte gewählt. Als die Juden das todwunde Lamm Gottes sahen, hatten sie gerufen: Sein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Dieser furchtbare Ruf stieg hinauf zum Throne Gottes. Das Blut des Gottessohnes, das kam über die Kinder und Kindeskinder als ein ewiger Fluch. Schrecklich hat er sich bei der Zerstörung Jerusalems ausgewirkt, als das Blut hinunterfloss aus dem Tempel und bis zu den Knöcheln stand in der ganzen Stadt. Schrecklicher wird sich jener Wunsch am großen Tage des Gerichtes erfüllen. Wenn Christus wieder auf die Erde kommt, werden die Menschen ihn nicht als einen vom Pöbel umgebenen Gefangenen sehen, sondern als den König des Himmels. Er wird in seiner des Vaters und der heiligen Engel Herrlichkeit kommen. Vor ihm werden alle Völker versammelt und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, die ihn gestochen haben. Statt der Dornenkrone trägt er nun eine Krone der Herrlichkeit. Statt des alten Purpurmantels ist er mit Kleidern aus weinstem Reis überzogen. Dann wird die Welt verstehen und erkennen, gegen wen arme, sterbliche und schwache Wesen gestritten haben. Voller Angst und Schrecken werden sie zu den Felsen und den Bergen rufen: Fallet über uns, auf dass ihr verberget uns vor dem Zorn dessen, der da kommt. Eine ungeheure Menschenmenge folgte Jesus vom Richthausen nach Golgatha, denn das Gerücht von seiner Verurteilung hatte sich über ganz Jerusalem ausgebreitet. Menschen aller Klassen und jeden Ranges strömten nach dem Platz der Kreuzigung. Die Jünger und Gläubigen aus der Stadt und Umgebung schlossen sich dem Zuge an, der dem Heiland folgte. An dem Ort, wo keine Schuld an ihm gefunden wurde, auch nicht von einem menschlichen Herrscher, wird ihm eine symbolische Strafe auferlegt. Er soll gegeißelt werden mit einer Peitsche ähnlich wie dieser. Sie hat Stahlkugeln, spitze Knochenstücke und andere spitze und harte Gegenstände in sich eingewoben. 40 Mal wird diese Peitsche geschwungen beim ersten Mal und eine weitere 40 Mal, als er zurückkommt. Die meisten Menschen schafften es nie bis 40 Schläge, denn wenn sich die Peitsche an den falschen Ort wand, riss er die Eingeweide dessen hinaus, der gepeitscht wurde. Die wenigsten Menschen überlebten eigentlich dies. Schon das war ein Wunder, aber 80 Schläge? Jesus war am Rande seiner körperlichen Belastung. Er konnte nicht mehr. Als das Kreuz auf seine Schultern gelegt wurde, bricht er zusammen aus menschlicher Schwäche. Er konnte nicht mehr, zu viel Blut hatte er verloren. Kreuz wurde er ähnlich wie in diesem Bild hingenagelt. Die Hände nicht gebunden, sondern hier ein Nagel durchgetrieben, ein links, ein rechts. Würde er in die Hand gegeben werden, in die Handfläche, so wäre er ausgerissen. Aber das ist der perfekte Ort, um einen Nagel zu platzieren, um den größtmöglichen Schmerz zu erreichen, ist da, wo alle Nerven der Hand zusammenlaufen. Genau dort wurde der Nagel hineingeschlagen. Bei den Füßen dasselbe. Aber wie ihr hier auf diesem Bild seht, konnte der Gekreuzigte nicht auf seinen Füßen stehen. Er stand auf den Nägeln. Diese Schmerzen müssen unglaublich gewesen sein. Wir können das nicht vorstellen, wie schrecklich es gewesen sein muss. Aber das Tragische daran, der Seelenschmerz einer sündigen Welt, war so viel stärker, dass er seine körperlichen Schmerzen nicht mehr fühlte. Wie schrecklich muss diese Sünde sein, wenn der Sohn Gottes all dies erdulden muss. Aber als er noch am Kreuz hängt, man kann kaum atmen in dieser Position, wo die Arme so hochgezogen sind, spricht er 7-mal mit Menschen, die um ihn herumstehen. Jedes Mal muss er sich hinaufziehen, damit er Luft bekommt, um zu sprechen. Jedes einzelne Mal macht er sich seine Qualen viel schlimmer, nur um in der letzten möglichen Sekunde doch noch jemanden erreichen zu können, der um ihn steht. Er spricht die letzten Worte: Es ist vollbracht. Und er weiß nicht, ob das Opfer genug war. Warum hat er dies alles getan? Gab es nicht einen einfacheren Weg? Um mit uns mitzufühlen, tat er das. Aber ich will noch etwas anderes hinzufügen. Gott fühlt jeden Schmerz und jeden Kummer. Jeden Schmerz, den wir als Menschen jetzt empfinden, fühlt Gott mit. Er spürt jede Ungerechtigkeit, jedes Überschreiten von Grenzen, jede körperliche Gewalt, jede psychische Gewalt tut ihm jetzt weh. Wenn es irgendeinen gibt in diesem Universum, der ein Ende möchte, dass dieses Leiden auf dieser Welt beendet werden sollte, dann ist es er. Aber worauf wartet er denn noch? Er hat es doch in der Hand, oder nicht? Er wartet auf dich. Er wartet auf dich, dass du die Sündhaftigkeit deiner Sünde erkennst. Er wartet darauf, dass du erkennst, dass du es warst, der ihn verriet. Dass du es warst, der ihn gegeißelt, der ihm die Dornenkrone aufgesetzt, ihn verhöhnt und ihm die Nägel eingeschlagen hast. Und dass du es jedes Mal, wenn du sündigst, es von Neuem tust. Wir mögen nun verzweifelt mit Paulus ausrufen: Was soll ich denn tun, ich elender Mensch? Ich versuche es doch und ich schaffe es nicht. Ich tue ja, was ich hasse. Aber es gab eine Person, welche Jesus nicht verlassen hat. Sie war bis am Ende bei ihm. Und wir wollen von ihr lernen. Es war Maria Magdalena. Was war anders mit ihr als mit den Jüngern, die auch diese Zeit mit ihm verbracht haben? Wenn auch immer wir in der Schrift von ihr lesen, finden wir sie zu Jesu Füßen. Als Jesus Lazarus heilte, war sie zu seinen Füßen. Als sie zusammen waren bei dem Mahl und Martha sich beklagte, war sie zu seinen Füßen. als sie ihn salbte und seine Füße mit ihren Tränen wusch und mit ihren Haaren abtrocknete. Auch dort war sie zu seinen Füßen. Als sie von der Verurteilung freigesprochen wurde, dass sie mit einem anderen Mann Ehebruch getrieben hat, der höchstwahrscheinlich auch noch ihr Verwandter war. Auch dann finden wir sie zu Jesu Füßen. Und am Kreuz, am letzten Moment, als alle eigentlich ihn schon verlassen haben, ist sie noch da. Die Welt und all ihr Kummer wird ein baldiges Ende finden, wenn Gottes Volk lernt, zu Jesu Füßen zu sitzen. Denn durch seine Wunden sind wir geheilt. So wie es in Jesaja 58 steht, wenn wir verstehen, was er für uns durchgemacht hat, wenn wir seine Sympathie für unsere Gebrechen, für unsere Krankheiten verstehen lernen, wenn wir ihn anschauen, denn durch Anschauen werden wir verwandelt, dann müssen nicht mehr wir die Sünde überwinden, die so schrecklich ist, weil dann hat er versprochen, dass es er in uns tun möchte. Durch das werden wir tauglich gemacht für den Himmel. Sic transit gloria mundi. Wenn wir diese Geschichte betrachten, vergeht die Welt und ihr Ruhm. Wenn wir diese Welt mit dem Ewigen vergleichen, dann hoffe und bete ich, dass jedem von uns der Reiz der Welt und der Sünde vergeht. Wenn wir das doch mal vergessen, so bitte ich euch, lasst uns wieder in diese Geschichte eintauchen. Lasst uns wieder diese Liebe erfahren, den Schmerz, den er durchgemacht hat für uns. Und dadurch werden wir für die Krise vorbereitet, die kommen wird, wenn wir lernen, zu Jesu Füßen zu sitzen. Und das jeden Tag. Amen.